Juhu!
Bitte. Danke. Da ist der Herr schon treu. Ich bin ja mittlerweile ziemlich oft am Reden und am Predigen und irgendwie funktioniert es immer. Das ist ganz gut. Manchmal denkst du echt, diesmal klappt es nicht. Und dann klappt es, ne? Ja, moin.
Moin.
Ist wieder das Chauffeur hier schon? Das hat sich hier selbstständig gemacht und fliegt jetzt durchs Haus. Wahrscheinlich hat es nachher auch schon die Fenster geputzt.
Ja.
Ich habe mir überlegt, wie nenne ich das Ding? Das muss man ja immer, man soll ja immer einen Titel präsentieren, ne, für die Aufnahme. So richtig bin ich nicht überzeugt von dem, aber jetzt heißt es, wage es zu lieben. Und ich habe, wie gesagt, am Freitag über Gebet in Marburg im Gebetshaus gesprochen. Und da kam nochmal so ein ganz neuer Aspekt. Und ich gehe jetzt einfach weiter in dem, was ich da so empfunden habe, mit dem ich dich so gelaufen bin. Und ich nehme euch einfach in die Gedanken mit rein, die mir so durch den Kopf gegangen sind. Und was ich gerade merke, was der Heilige Geist in mir errichten möchte. Und wir fangen an mit Johannes. Das ist ein Novum. Ich fange sonst immer im Alten Testament an. Oder im Epheserbrief, aber selbst der kommt heute nicht vor und auch der Römerbrief kommt hier auch nicht drin vor, es sei denn, ich mache spontan, das könnte ja sein. Ne? Vielen Dank. Johannes 3, Vers 16 und 17. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist so ein bekannter Bibelvers, dass man manchmal vergisst, da mal drüber nachzudenken. Das ist so eine Selbstverständlichkeit. Vielleicht habt ihr auch aus dem Kabul Verlag so eine Kachel im Flur hängen oder so. Ja, das ist so der typische Bibelvers, den klatscht man sich ins Treppenhaus. Wir haben im Treppenhaus jetzt nichts, weil es gehört gar nicht zu unserer Wohnung. Und da dürfte ich jetzt, glaube ich, nicht irgendwas hinhängen. Wobei die Vermieterin würde das wahrscheinlich sogar gut finden. Hier heißt es, Gott hat so sehr die Welt geliebt. Einfach mal ein bisschen, hast du dir schon mal überlegt, was das eigentlich bedeutet? Das ist für uns so eine faktische Aussage. Aber was es doch bedeutet, ist, dass in Gott, als er an dich, als er an mich, als er an uns, an die ganze Welt, an Sünder, an Neonazis, an Pädophile, an Mörder, an all diese Leute gedacht hat, so etwas Starkes in sich an Zuneigung empfunden hat, dass er gesagt hat, ich gebe das Beste, was ich habe. Das heißt es, dass eine so starke Empfindung in Gott war, als er über die Schöpfung nachdachte, von der er selber am Anfang gesagt hat, siehe, es war sehr gut. Als er darüber nachdachte, schon vor Grundlegung der Welt, Gott ist ewig, bevor er die Zeit geschaffen hat, war Gott schon immer. Und das Lamm Gottes ist geschlachtet worden vor Grundlegung der Welt, also vor der Stiftung von Zeit, also ewig, ewig geschlachtet. Und Gott ist ein Gott, der die Welt ewig so weiter liebt, wie an dem Tag, wo er mit Jesus besprochen hat, durch den Heiligen Geist, wie sie verfahren. Und das ist so etwas Tiefes, wenn man darüber nachdenkt. Hier ist die dreieinige Gottheit, Gott der Vater, Gott der Sohn, weil ohne Sohn bist du halt kein Vater. Und ohne Vater bist du auch kein Sohn. Und dazwischen noch die dritte Person, die für Gemeinschaft und die Beziehung steht. Der Geist der Sohnschaft, der Geist der Vaterschaft, der Geist der Gemeinschaft. Und der Heilige Geist, sagt der Korintherbrief, erforscht die Tiefen der Gottheit und offenbart sie dann. Und hier ist der Heilige Geist, der Gott, den Vater, erforscht. Und auf tiefste Liebe und wirklich auf etwas stößt, was sich so tief bewegt, dass er das an den Sohn übermittelt. und der Sohn das jetzt plötzlich empfindet, was der Vater empfindet, und sagt: Vater, und dann gehe ich. Das ist passiert, bevor die Welt geschaffen wurde. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und richten, ich habe das vorhin extra nochmal nachgeguckt, das Wort bedeutet eigentlich kritisieren. Also ja, das griechische Wort, der Stamm davon heißt kritisieren. Nun kann ich kein Griechisch, aber ich kann halt Griechisch lesen, wenn es ins Deutsche übersetzt ist. Das ist gut, ne? Ich kann ja so und so, ich kann ja ganz viele Sprachen hören, ne? Aber nur verstehen halt nicht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt beurteilt oder kritisiert, sondern damit er sie rettet. Das ist eine ewige Herzensqualität. Das ist etwas, was Gott in sich trägt. Gott ist ein Gott der Liebe. Es kann ja auch gar nicht anders sein, weil er hat einen Geliebten, das ist sein Sohn, und zwischen ihnen ist der Geist der Liebe, der aktiv ist zwischen den beiden. Und so oft, wenn wir über unsere Welt, über Menschen, über unsere Nation, über die Politik, über was immer uns einfällt, Arbeitskollegen, Familienmitglieder, Ehepartner, nachdenken, dann beurteilen wir, dann kritisieren wir, dann haben wir etwas, wir sagen, das machst du nicht gut. Und Gott sagt in diesem Wort, dass er das nicht getan hat, dass Jesus nicht auf die Erde gekommen ist, um sich ein Urteil zu fällen, sondern um zu retten. Und das ist etwas sehr Tiefes. So, und jetzt lief der Sohn Gottes auf der Erde rum und Johannes 14, kurz vor der Kreuzigung, spricht Jesus über Gott, den Vater, er spricht über die Wohnung, die er für uns hat und so weiter. Und dann in Johannes 14, ab Vers 8 und 9. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Er weist ihn hier richtig zurecht. Also was Jesus hier sagt ist, wenn du mich anschaust, mein Charakter, mein Wesen, mein Verhalten, mein Wandeln, meine Taten, wenn du meine Worte hörst, dann nimmst du wahr, was in Gott dem Vater ausschlaggebend war, mich zu senden. Ja? Was Gott der Vater empfunden hat, war an Jesus sichtbar. Und er sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Jesus hier auf der Erde ein Mensch war, der innigst geliebt hat. Und zwar jeden Menschen. Und ich komme da gleich noch drauf zu sprechen, was ich fällen möchte. Ein total falsches Verständnis von Liebe unter anderem. Hier ist wirklich diese Liebe in einem Menschen und sie ist so stark und sie ist so innig, dass er sagt, wenn du mich ansiehst, dann siehst du die Liebe des Vaters. Schau mich an, Philippus. Das bedeutet, Jesus ist geleitet worden in seinem irdischen Leben von einer tiefen Liebe, von einer Zuneigung zu Menschen. Wenn er Menschen gesehen hat, dann hatte er ein inneres Verlangen, dass es ihnen gut geht. Er hatte eine Zuneigung, er hatte etwas in seinem Inneren, in dem er sich bewegt hat, wo er jeden einzelnen Menschen gesehen hat und zutiefst retten wollte. Seid ihr da?
Ja.
Gut. Ich muss zwischendurch mal atmen, dass ich was höre, ne? Oder Schofar blasen. Matthäus 12, Vers 30, 34. Hier spricht jetzt dieser zutiefst schockverliebte, ja, Schock ist es nicht, weil Schock ist ja kurzzeitig, langzeitschockverliebte Jesus. Während die Pharisäer ihn anmachen und sehr hart mit ihm reden, er sagte ihnen: Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Ups, Das klingt jetzt nicht nach Liebe, ne? Aber er sagt einfach, naja, wenn der Heilige Geist dieses Wesen des Vaters offenbart und das bringt dich nicht zur Umkehr, dann gibt es nichts, was dich zur Umkehr bringt. Das ist eigentlich, was er hier sagt. Das ist auch die Sünde gegen den Heiligen Geist, der immer so eine, wie so ein Damoklesschwert über uns schwebt. Ja? Und du denkst, und wenn ich das mache, das bedeutet, die Offenbarung Gottes kommt und du gehst nicht drauf ein. Das heißt, die Überführung kommt, aber du tust keine Buße, dann bleibst du in deiner Sünde natürlich. Ja, also das ist eigentlich, was das bedeutet. Gut, entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut, oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Hier sagt Jesus, dass er sammelt und dass jeder, der nicht mitsammelt, zerstreut. Er ist übrigens der Einzige, der sagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Also Menschen dürfen das für sich nicht in Anspruch nehmen. Das ist klar, ja. Auch nicht irgendwelche politischen Führer oder irgendwelche religiösen Führer oder auch christlichen Führer. Aber Jesus kann das tun. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und unten sagt er dann, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Warum konnte Jesus so viel Liebe verkündigen, so viele Dinge Menschen weitergeben, prophetisch reden? Warum konnte er in Situationen hineinreden? Warum konnte er Fragen beantworten, die gar nicht gestellt wurden? Weil das aus seinem Inneren herausgeflossen ist. Weil das in seinem Herzen war, weil es übergelaufen ist zu dieser kranken Welt. Das sagt er hier. Aber er sagt, wer nicht gegen mich ist, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und was bedeutet sammeln? Sammeln bedeutet doch, jedem einzelnen Teil, was ich dort einsammle, einen so hohen Wert beizumessen, dass man durch die Taten, um jetzt auf Menschen zu beziehen, dass man durch die Taten einer Person hindurch seinen ewigen Wert sehen kann. Das bedeutet sammeln. Dass ich sehe, ja, dieser Mensch ist jetzt, nehmen wir mal irgendeinen schrecklichen, tätowierten Neonazi hier mit sowas im Ohr, so ein Koloss. Und sammeln würde bedeuten, du siehst, wie die Person sich verhält, aber du siehst, was an Persönlichkeit von Gott hineingelegt ist und was für einen Wert diese Person hast. Und du gehst hin und sagst, die ist auch so wertvoll, die sammle ich auch ein. Die nehme ich auch mit in mein Körbchen. Das bedeutet sammeln. Jedem einzelnen Teil, alles, also wenn ich sammle, ich bin jetzt überhaupt kein Sammler, ich bin eher einer, der alles wegschmeißt. Ja, so ich würde viel mehr Sachen noch wegschmeißen bei uns zu Hause, weil ich einfach gerne wenig um mich habe. Aber andere Leute sammeln, aber ich habe früher Kastanien gesammelt, weil irgendwann hat mein Opa gesagt, Mensch, wenn du so einen Sack voll Kastanien sammelst, dann fahren wir damit zum Förster und er gibt dir 20 Mark dafür. Und da wir einen Kastanienwald hatten, im Eichwald, also wir hatten einen Eichwald, nennt er sich in Kassel, und da gab es verborgen, aber für mich als Forscher ergründbar, einen Kastanienwald. Und wenn du da morgens in den Ferien, Herbstferien, dann hingegangen bist, dann hattest du diesen Sack echt schnell voll. Du konntest das eimerweise sammeln. Aber noch eine Kastanie, du nimmst jedes einzelne, also machst das ja nicht mit der Schippe. Das habe ich jetzt auch nicht gemacht, sondern du musst die schon einzeln greifen, einzeln nehmen und sagen, die nehme ich noch mit, die nehme ich noch mit. Und plötzlich stellst du fest, ich habe den Sack voll, juhu, 20 Mark. Morgen geht's wieder weiter, kannst dich richtig bereichern. Musst aber der Erste sein. Also sammeln bedeutet, dem Einzelnen einen derart hohen Wert beizumessen, dass man durch die Taten einer Person hindurch seinen ewigen Wert sehen kann. Und zerstreuen, das hat mich schon auch berührt, zerstreuen, was Jesus hier sagt, kommt von der Wurzel, von dem auch das Wort Skorpion kommt. Das bedeutet nämlich eigentlich ausschlagen gegen etwas. Warum man das mit zerstreuen angesprochen hat, weiß ich nicht so richtig, aber wahrscheinlich, weil der Skorpion, wenn der irgendwo aufkreuzt, auch die Menschenmenge zerstreut, weil die gehen alle zur Seite. Vielleicht hat man das so als, ja, das ist ein Zerstreuer, wo der aufkreuzt, da ist Teilung, da müssen die Leute weg. Keine Ahnung, wie das so entstanden ist, aber es ist die Wurzel von Skorpion und bedeutet, innerlich gegen einen Menschen gerichtet zu sein, durch Ablehnung, Kritik oder Gleichgültigkeit, durch alles, was eben nicht sammelt. Deswegen sagt Jesus, alles, was nicht sammelt, das zerstört. Was sagt er? Was habe ich gesagt? Zerstreut. So, Deutsch, ne? Also es schlägt heftig oder sanft, aber es schlägt dem Nächsten entgegen, anstatt ihn zu sammeln. Und das ist was, deswegen sagt Jesus, es gibt nur zwei Optionen. Entweder du siehst durch die Taten oder durch die komischen Charaktereigenschaften einer Person hindurch und du empfindest auch wirklich diese Liebe in deinem Herzen, oder das ist eben nicht so, aber dann bist du einer, der gegen die Person ausschlägt. Und das hat mich schon tief getroffen. Ich möchte kein Skorpion sein. Und ihr habt mich ein bisschen kennengelernt. Ich kann sehr schnell mal so ironisch oder auch so ein bisschen sarkastisch mal was fallen lassen. Ja. Und da kann ich schon auch echt Schaden anrichten. Habe ich auch schon mal gemacht. Musste mich dann echt entschuldigen. Musste sagen, ich habe immer einen flotten Spruch rausgehauen und fand das auch alles irgendwie lustig. Und die andere Seite hat auch gelacht natürlich. Was bleibt ja auch übrig. Ja. So, willst ja souverän wirken, ne? Aber eigentlich ist das, in den Sprüchen heißt es, wer einen, irgendwie übertragen, wer einen brennenden Pfeil in eine Stadt schießt und dann sagt, es war nur Spaß, so ungefähr, ja, der hat sie trotzdem in Brand gesteckt. Ich weiß jetzt den genauen Wortlaut nicht. Das habe ich meinen Kindern immer beigebracht, aber man sollte sich auch selber dran halten. Ja. Ich habe immer gesagt, nee, nicht zum Spaß irgendwas Beleidigendes sagen, weil es hat immer eine Wirkung. Aber das ist, wie Jesus unterwegs ist. Und da redet er nicht von einer Tat, sondern er redet von einer inneren Haltung, von einer inneren Qualität. Ob wir nämlich Menschen sind, die andere kritisieren, beurteilen oder gegen sie ansprechen oder irgendetwas in diese Richtung tun. Oder ob wir eben durch das alles hindurch gucken und die Liebe Gottes für diese Menschen empfinden. Das ist, glaube ich, das, was wir jetzt gerade als Christen in unserem Land brauchen, weil alles in unserem Leben hat mit dieser Liebe zu tun. Wenn wir über Fürbitte reden, ich rede viel über Fürbitte, aber Fürbitte, du hast nur das Mandat, für eine Person zu beten, die du liebst. Du kannst für die Regierung beten, solange du willst, aber wenn du keine förderliche innere Liebe für diese Menschen hast, dann hast du kein Mandat dafür zu beten. Dann kannst du es auch lassen und geh lieber ins Schwimmbad. Oder mach, was du willst. So. Aber wenn du diese Liebe empfindest in deinem Herzen, dann kommt durch diese Liebe, wird das ein Teil von deinem Leben und du hast ein Mandat, da reinzubeten und du hast Autorität. Und deswegen ist das so wichtig. Wir haben zum Glück, habe ich mir hier dazu geschrieben, wir haben zum Glück nur Autorität über das, was wir lieben und dem, was ihm schadet. Denn nur der neue Mensch hat Autorität und er liebt. Und das ist schon sehr, sehr wichtig. Wir haben eine Gesellschaft um uns herum von Leuten, die sind so kaputt und die sind so quer. Und wir sind jetzt gerade, heute ist Europawahl, geht bitte alle wählen. Ja, das ist ganz wichtig. Da stehen Leute auf, die wirklich totale Menschenfeinde sind. Deren Lösung ist, wir schieben die alle ab. Ja, wohin denn? Wie soll das denn funktionieren? Sollen die alle umkommen? Wenn du den Gedanken weiterdenkst, dann bist du bei Konzentrationslager. Also das funktioniert doch gar nicht. Du kannst doch Menschen nicht abschieben. Wo sollen die denn hin? Die müssen doch irgendwo leben. Das bedeutet, wir sprechen ihnen die Existenzrechte ab. Sowas dürfen wir nicht tolerieren in Europa. Das dürfen wir nicht wählen und das dürfen wir nicht unterstützen. Weil Gott liebt jeden einzelnen Menschen. Nun glaube ich nicht, dass ich hier zu Neonazis spreche. Ja? Das ist jetzt nicht mein Empfinden. Ich glaube, wir sind auf einer Page. Aber das ist für mich ist es sehr, sehr wichtig, weil wenn wir diese Gesellschaft verändern wollen, dann dürfen wir sie nicht beurteilen, sondern müssen wir sie lieben. Und nicht, kommt da gleich drauf zu sprechen, so eine abgehobene, distanzierte Liebe, sondern wirklich eine, die das innerlich total verlangt nach diesen Menschen. Wir sind manchmal so komisch gepolt als Christen auch, wenn wir über Liebe sprechen, dass ich gleich da noch drauf zu sprechen komme. Erbarmen empfindest du, wenn du den Verlust einer Person ansiehst. Liebe, wenn du siehst, in welcher Fülle sie leben könnte. Nö. Erbarmen empfindest du, wenn du den Verlust ansiehst, den eine Person erlitten hat, in ihrem Leben natürlich. Liebe, wenn du siehst, in welcher Fülle sie leben könnte. Und erst wenn wir beides sehen, werden wir Fürbitter. Das ist echt wichtig. Erbarmen empfindest du, wenn du den Verlust ansiehst, den eine Person erlitten hat. Und ich muss euch jetzt sagen, wenn du in Kassel in die Straßenbahn steigst, da ist die ganze Straßenbahn voll. könntest. Also manchmal muss man sich schützen. Ne? Aber Liebe, wenn du siehst, in welcher Fülle ein Mensch leben kann. Und wenn wir beides sehen, dann werden wir zu Fürbittern. Und Gott braucht jetzt in Deutschland wirklich Fürbitter. Wir brauchen wirklich Leute, die aber nicht die Techniken lernen, weil die Techniken der Fürbitte, die lehren ganz viele Leute. Die bringen dir bei, was es alles für Facetten gibt und was du alles tun kannst. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Die Technik von Fürbitte ist gut, wenn wir sie beherrschen, wenn wir wissen, was es gibt in diesem großen, weiten Raum. Aber viel wichtiger ist es, dass wir das Herz eines Fürbitters haben. Und da gibt es sehr wenig Leute, irgendwie, die da drüber lehren, nach meinem Empfinden. Wir müssen also Menschen sein, die zwar Erbarmen und den Verlust einer Person sehen und Erbarmen haben, aber eben auch, in welcher Fülle sie in Christus leben könnte. So, und dann sagt, wir gehen ein paar Bibelstellen durch. Ne? Erst, ihr kennt das ja von mir. Jetzt gehen wir doch ins Alte Testament. Ach, hatte ich nicht was anderes gesagt? Aber ich habe nicht angefangen. 1. Mose 2. Wir reden hier von Liebe. Ist ein bisschen merkwürdig, was ich jetzt lese, aber ihr kommt dann schon noch drauf. 1. Mose 2, Vers 10 bis 15. Und ein Strom ging aus von Eden. Nee, ich lasse euch mal kurz Zeit, das aufzuschlagen oder dem Frank das anzuklicken und trinke mal eben von dem Strom. Ein Strom geht aus von meiner Flasche. Jetzt ist das Bonbon rausgefallen. Also wenn ihr mal irgendwann Staub saugt und es macht Klingling. Ich sehe es nicht. Sieht es jemand? Wahrscheinlich, ja, das war nur noch so ein ganz kleines Restchen selber. Wahrscheinlich habe ich es unterm Hof kleben und nehme es nachher wieder mit nach Hause. Aber bei dem Teppich kann das ja auch ruhig passieren. Ne? Sehr weise ausgewählt. Und ein Strom ging aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilte er sich und wurde zu 4 Flüssen. Der Name des ersten Pishon, dieser ist es, und ich verkürze mal so ein bisschen. Der Name des zweiten Flusses Gihon, dieser ist, der das ganze Land Kusch umfließt. Der dritte Hedekil und der vierte der Euphrat. Hier steht nur Frat, das ist in der Elberfelder Frat. Euphrat heißt das Ding. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Hier hat Gott all die Schönheit dieses Gartens gesehen, diese Lieblichkeit, diese Freude, dieses explodierende Leben. Ja, wir haben es ja eben gerade auch schon gehört, wie üppig das alles ausgestattet ist. Und das ist eigentlich nur der Kindergarten für uns. Wir werden dann noch versetzt in das, wo wir eigentlich hingehören. Wie wird das eigentlich aussehen? So, und da hat Gott gesagt, das ist so voller Schönheit, so voller Lieblichkeit. Und dann hat er dem Menschen einen Auftrag gegeben, das sollt ihr jetzt lieben, weil ihr sollt es nämlich bewahren. Und du wirst Dinge nicht bewahren, wenn du nicht wirklich Menschen liebst, wirst du sie nicht bewahren, wir haben das gerade gehört, sondern du wirst gegen sie stoßen, wie so ein Skorpion. Du wirst immer irgendwie etwas tun, du wirst es nicht bewahren. Gott hat uns Menschen und uns Christen aber eingesetzt, um das zu bewahren, um diese Weichheit im Herzen zu bewahren, um diese Überzeugung, dass jeder Mensch liebenswert irgendwie ist, zu bewahren, darauf zu achten. Darauf zu achten, dass Harmonie ist, dass eine gute Atmosphäre ist, dass an der Arbeit oder wo immer wir sind, dass alles cool ist und dass wir Leute sind, die Wert aussprechen und die Liebe aussprechen und immer wieder sagen, doch, aber du kannst mehr, ich weiß das von dir, gib Gas, du kriegst das hin. So, das ist einfach förderlich zu sein, ja? Menschen wirklich zu lieben. Und vom Bettler bis zum König wirklich etwas innerlich zu empfinden für diese Menschen. Und dann merken wir dann, ja, da muss aber noch so ein bisschen was in uns passieren. Und Gott möchte uns auf diese Wegstrecke jetzt schicken und mitnehmen, damit wir Bewahrer werden, nämlich von Schönheit, von Lieblichkeit, von Innigkeit, von Harmonie, von Freude, von Fröhlichkeit. Also den Strom des Geistes. Wir sind jetzt in einer Zeit, und das ist mir wirklich wichtig, wo wir verstehen müssen, dass der Heilige Geist sich heute anders bewegen will als früher, viel mehr auf der zwischenmenschlichen Ebene, viel mehr in Gemeinschaft, viel mehr auf dem Wert voneinander. Ich habe jetzt über Vaterschaft gesprochen, nochmal ein anderes Mal als da. Und die Leute haben Tränen in den Augen. Das berührt sie einfach so, wie Gott ist. So, und ich stehe da und sage, was habe ich denn jetzt gemacht? So, das ist so innig und Menschen brauchen das. Und wir müssen ein Volk Gottes sein, das wirklich viel mehr noch das Brot miteinander teilt, ja, viel gemeinschaftlicher sind und Menschen in diese Gemeinschaft reinsaugend werden wir Erweckung erleben. Aber es wird nicht anders kommen, da bin ich mir total sicher. Und das heißt, wir müssen Menschen sein, die die Menschen um uns herum total lieben, total heißes Herz haben, wirklich sagen, oh, die sind so kostbar, wenn ich die sehe, ich segne und oh, spreche aus und dieses. So, und jetzt hört man ganz oft, ich habe das gerade noch mit jemandem besprochen, der sagt, ja, bei der Person muss ich mich entscheiden zu lieben. Hast du das schon mal gehört? Ich muss mich entscheiden zu lieben. Nein. Das habt ihr schon geahnt, ja. Liebe ist keine Entscheidung, das ist ganz wichtig. Liebe ist keine Entscheidung. Liebe ist etwas, was wir empfinden. Das ist einfach da oder es ist nicht da. Ich kann mich nicht entscheiden zu lieben. Das stimmt einfach nicht. Sondern wenn ich ein veränderter Mensch bin, dann liebe ich, weil die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz, sagt der Römer. Jetzt sind wir doch beim Römerbrief. Ne? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Es ist keine Entscheidung, sondern es ist ein inneres Verlangen nach dem Nächsten. Es hat was mit Zuneigung zu tun. Liebe ist ein inneres Verlangen nach dem Nächsten. Eine Sicht auf den anderen ohne Betrachtung und Berücksichtigung von Schwächen, Sünden und Defiziten. Das ist keine Entscheidung, weil wenn ich sage, ich muss mich entscheiden, diese Person zu lieben, dann habe ich doch noch ihren Mangel im Auge. Und sage dann, ja, also ich gucke jetzt Karin an, die hat gar keine Mängel. Die kenne ich nicht. Halt sie geheim. Ist es nicht schön, dass der Herr unsere Schwächen voreinander verbirgt? Ich bin manchmal echt froh, dass ich arbeite mit einer Prophetin zusammen, ne, mit der Katrin, und ich bin manchmal echt froh, dass der Herr ihr nicht etwas sagt, was ich jetzt gerade so gemacht habe oder irgendwie, ja, sondern dass ich da schön so das Blut und dann ist es ja auch wieder weg. Ich gehe schon sauber in die Dienste, aber ich bin schon echt froh, ne, dass Gott seinen Propheten nicht irgendwelche fiesen Sachen immer ins Ohr flüstert, sondern da ist er sehr hygienisch. Ja, wir kennen ja von diesem einen Propheten, wo dann der König sagt, der Elia, glaube ich, war es, der sagt dem König immer, was der im Schlafzimmer redet. Also, da bin ich echt froh. Aber Liebe ist keine Entscheidung. Es ist keine Entscheidung, sondern es ist ein Empfinden, es ist ein inneres Verlangen. Es ist nicht ein Gefühl, das wäre zu flach, aber es ist doch etwas, was in uns ist, was uns in uns sich bewegt. Es ist eine Sicht auf den anderen ohne Betrachtung und Berücksichtigung von Schwächen, Sünden und Defiziten. Und meine Behauptung ist, jede andere Überzeugung entzieht sich dem Licht des Herrn, will die eigene Härte nicht eingestehen und lenkt vom eigenen Herzen ab. Bumm. Und da müssen wir irgendwie hinkommen, dass wir ein Volk werden, die einfach diese Defizite sich weigert wahrzunehmen. Und einfach den anderen Menschen zu sehen und das völlig auszublenden, weil Jesus ist auch so auf der Erde unterwegs gewesen. Er ist nicht mal gesandt worden zu beurteilen. Das musst du als Gott erstmal hinkriegen, wo du die Gerechtigkeit und die Heiligkeit in Person bist, das Gegenüber nicht zu beurteilen. Aber genau das sagt die Schrift. Er ist auf die Erde gekommen und er sollte nicht beurteilen. Er hat eine Mission gekriegt. Mach dir nicht ein Bild, urteile nicht. An manchen Stellen hat er scharf geschossen, aber nur bei den Frommen, bei den Schriftgelehrten, bei diesen komischen Leuten. Da hat er gerichtet oder beurteilt und hat ihnen gesagt, was die Wacht ist. Und hat gesagt, es steht aber das und das geschrieben. Aber mit den anderen, ja, wir wissen, Zachäus oder sowas, da hat er überhaupt nicht von irgendwelchen Defiziten geredet. Und er hatte ziemlich viele. Und er hat einfach mit ihm schön Mittag gegessen und ich hoffe, Herr Zachäus war ein guter Koch, dass es dem Herrn auch wirklich gut gegangen ist. Vielleicht haben sie auch Döner geholt, weiß ich nicht. So. Zachäus hatte Personal. Ach so, gut. Ja, gut. Ja, wahrscheinlich. Ne? Der war ja ein Top-Beamter. Und Jesus hat überhaupt nichts gesprochen. Wir kennen diese Geschichte. Und Zachäus ist überführt worden durch diese Liebe. Und hat dann gesagt, ich gebe alles doppelt zurück. Ich weiß gar nicht, wie man doppelt das, was man geklaut hat, doppelt zurückzahlen kann. Da musste er ja vorm Klauen auch schon ganz viel gehabt haben. Ne? Ja, ist ja logisch, oder? Weil wenn du jedem das Doppelte gibst, da war es ja vorher schon stinkreich. Dann frage ich mich, warum klaust du denn dann noch? Ne? Also manche Leute, egal. Er hat es ja dann eingesehen. Ja. und hat doppelt und dreifach zurücküberwiesen und hat gesagt, hier übrigens, ich habe dir gestern 1.000 Euro geklaut, hier hast 3.000, das tut mir leid. Das ist schon wirklich krass, was die Bibel da sagt. Was muss der an diesem Nachmittag empfunden haben? Ja, wo da ihm eine Person gegenüber sitzt, die völlig alles weiß, der konnte wahrscheinlich, Jesus hätte wahrscheinlich einen Zettel rausnehmen können und sagen, du hast der Agathe 3.000 Euro geklaut und dem Onkel Rudi 2.000 und dem Petrus hast du auch schon mal 500 weggenommen, Freundchen, das ist mein Freund. Und alle möglichen Sachen hätte er aufschreiben können, so eine Liste. Und er hat gesagt, so Gesamtkosten 200.000 Schekel oder was haben die da. So hat er nicht gemacht, er saß mit ihm und hat ihn geliebt und am Ende des Nachmittags war dieser Mensch so weich geworden, dass er gesagt hat, ich kehre total um, ohne dass es da eine Bekehrungspredigt gab. Und so arbeitet der Herr und so hat er gearbeitet. Also Liebe ist keine Entscheidung, sondern es ist ein inneres Verlangen nach dem Nächsten. Eine Sicht auf den anderen ohne Betrachtung und Berücksichtigung von Schwächen, Sünden und Defiziten. Jetzt sagt der Timer, ich wäre fertig, das stimmt aber nicht, dann macht man aus. So. Der lügt. Ich habe heute ein paar steile Sätze aufgeschrieben, merke ich gerade. Ups. Jetzt, ich lese einfach mal vor. Ne? Ich distanziere mich nicht, aber ich muss das hier vorlesen. Es steht im Konzept. Wenn wir in unserem Leben nicht in Liebe wachsen, dann werden wir in Härte oder Traurigkeit versinken. Das ist auch wahr. Ich habe mal mit einem Menschen gesprochen, der war echt bitter. Da waren wir beide 40, wir sind gleich alt. Und da habe ich gesagt, keinen Namen. Ich nenne ihn mal Rudi. Ist hier ein Rudi? Nee, ne. Habe ich gesagt, Rudi, wenn du das nicht änderst, dann wirst du ein einsamer, verbitterter, alter Mann werden. Und eigentlich sollen wir auf der anderen Reise sein. Wir sollen nämlich immer weicher, warmherziger und freundlicher und liebevoller werden, sodass die Enkel nur noch auf den Schoß wollen, weil Großvater so eine weiche, herrliche Person geworden ist. Und die Entscheidung, ob wir das werden im Alter, die treffen wir heute. So, und das ist für mich ist das wichtig, ich möchte immer weicher werden. Ich möchte, dass es besser mit ihm umgehen als noch vor 10 Jahren. Das ist tatsächlich auch der Fall, weil vor 10 Jahren war es nicht so ganz einfach. So, willst du immer resignierter und gefühlloser, ich lese nur vor, ne? Willst du immer resignierter und gefühlloser werden oder immer heißer, weicher, liebevoller zu den Menschen um dich rum, voller Passion für das, was Gott geschenkt hat? So, der Punkt ist doch, so auch wieder ein Satz, der steht hier in Fett. Manchmal hört man, ich liebe diesen Menschen, wenn ich ihn mit den Augen Gottes sehe. Hast du das auch schon mal gehört? Mir gehen ja manche Sachen in den christlichen Kreisen richtig auf den Zeiger, ne? Also mir gehen so Sachen wie, meine Sünden sind bedeckt, das geht mir richtig. Da kriege ich die Wut. Ne? Aber Liebe ist eine Entscheidung, kriege ich auch eine Wut. Ne? Weil das lenkt völlig ab von dem Zustand des eigenen Herzens, dass ich eben die Defizite beim anderen wahrnehme und sie mich auch stören. Und ich sage, ja, aber mit den Augen Gottes. Ja. Manchmal sagt man, ich liebe diesen Menschen, wenn ich ihn mit den Augen Gottes sehe. Ist auch so ein Käse, ehrlich gesagt. Ich habe noch drunter geschrieben, wäre es nicht besser, verändert zu werden und dann mit den eigenen Augen zu sehen? Ja, das ist wirklich wahr. So, sind wir wirklich ein Volk, die Menschen lieben, die wirklich Menschen echt lieben? Und das redet von Innigkeit, das redet von etwas in mir zu. Also ich habe vorhin noch gelesen auf dem Weg hierher, ich habe angehalten, ne? Keine Angst. Ich lese nicht beim Autofahren. Oh, ist ja interessant. Oh, ist eine Kurve. Kommt die denn jetzt her? Die war letztes, vor 6 Wochen war die aber noch nicht da. Nein, also ich habe angehalten und dann habe ich gelesen. Und es stand wirklich, hat ein Professor gesagt, und Professoren sind schlau. Nicht so schlau wie Gott. Wenn der was anderes sagt als der Professor, dann hat der Professor nicht recht. So. Aber der sagte, es ist wirklich ein Gefühl von Zuneigung. Und das ist wirklich so. Ich habe doch keinen Menschen geheiratet, weil ich mich geschieden habe, ihn zu lieben. Ich habe doch nicht mich entschieden, meine Kinder zu lieben. Das ist doch, also ich habe mich nie entschieden, die Musik von Larry Carlton zu lieben, dass ich irre werden könnte. Das ist ein amerikanischer Gitarrist, auch Christ, ist aber auch schon jetzt in seinen 70ern, der ein unfassbarer Gitarrist ist für mich, auch vom Typ her. Ich habe ihn schon ganz oft gesehen im Konzerten, sogar schon mit ihm geredet. Und ist für mich wirklich so ein Mensch, wo ich ganz viel empfange, so einfach vom Typ her. Aber den liebe ich, weil die Musik hat mich so angesprochen. Ich habe die gehört und ich sage, cool. Da habe ich mich nie zu entschieden, ehrlich gesagt. Komm, ich lege jetzt mal die Platte auf. Ich habe mich, als ich mit meinem Kumpel, da war ich sogar noch, ich weiß nicht, wie alt waren wir, 15 oder was, hatte ich einen Kumpel und der stand so auf Rockmusik und dann hat er gesagt, hier, dann hat er mir irgendwas von Steely Dan, hieß die Gruppe, vorgespielt und wir haben da gesessen und dann kam dieses Hammer-Gitarren-Solo von Eric Carlton. Wir haben da gesessen, nochmal, nochmal. Aber nicht, weil wir uns entschieden haben, sondern weil das in uns war, das hat was in uns zum Klingen gebracht. Und lasst uns wirklich rauskommen aus diesem Ding, dass das etwas rein im Kopf wäre, Menschen zu lieben, sondern es ist wirklich, dass ich das echt empfinde. Und solltest du zu bestimmten Menschen das nicht empfinden, dann setzt das wirklich ins Licht Gottes und sagt, Gott, verändere mich, nicht schenkt mir Liebe, damit ich die Person lieben kann, Klammer auf, weil die ist so nicht liebenswert. Ja, also da können wir uns so oft, wenn man mal hinguckt, echt ertappen, dass wir da immer von uns weg, ne? Man immer sagen, ja, der andere, ich bin ja eigentlich ganz in Ordnung. Aber wirklich zu sagen, nee, wenn ich die Person nicht lieben kann, dann habe ich ein echtes Problem. Also ich liebe diesen Menschen, wenn ich mit den Augen Gottes sehe. Wäre es nicht besser, verändert zu werden und dann mit den eigenen Augen zu sehen? So, und dann seid ihr noch da, ja, ne? Gut, bin gleich fertig, noch zwei Bildstellen. Aber die ist ein langer Edge. Hebräer 11, Vers 32 bis 38. Nein, sieben Verse. Ich nehme jetzt nur die ganzen Verse, weil ich nicht richtig wusste, wo ich da kürzen sollte. Da habe ich gesagt, komm, wir lesen das alles. Was soll ich da noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson. War das nicht, sind das nicht so Motorroller, Simson? Naja, egal. Doch, ich hatte mal einen Simson-Roller. Und Jephtha und David und Samuel und den Propheten durch den Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sind aus Schwachheit zur Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber ließen sich martern, nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere erfuhren Spott und Geißelungen, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, derer die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. So, gerade haben wir noch gehört, Gott liebt diese Welt. Das Wort Welt heißt sogar Schmuckkästchen. Im griechischen Kosmos bedeutet Schmuckkästchen, so sieht Gott das. Das ist ein Kästchen für Schmuck. Ja, ein Schmuckkästchen ist jetzt nicht der Schmuck. Also, Karin wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, hast du ein Schmuckkästchen? Da ist jedenfalls der Schmuck um. Du wirst ja nicht morgens dir das Schmuckkästchen um den Hals binden. Das Schmuckkästchen ist das, also das unsere üppig gestaltete Welt ist nur ein Schmuckkästchen für das, was da reingehört. Und das bist du und ich. Das ist die Gottessicht, ja. Gott liebt diesen Kosmos wegen seines Inhaltes. Nicht das Schmuckkästchen an sich. Gut, ist ein Werk des Herrn. Aber was er hier sagt, diese Welt war nicht wert dieser Menschen, die dort dieses erlitten haben. Das waren ja alles Menschen, die geliebt haben. Die haben das ja nicht gemacht, weil irgendjemand ihnen befohlen hat, sondern die haben es freiwillig gemacht, aus Glauben und aus Liebe. Und daran sehen wir, dass diese Welt, diese Welt, die hier, in der wir leben, nicht den gleichen Wert hat wie ein Mensch, der sie liebt. Verstehe ich nicht, ne? Diese Welt, die ein Schmuckkästchen ist, hat nicht den gleichen Wert wie ein Mensch, der sie liebt. Denn das Schmuckkästchen, das kann aus Holz gearbeitet sein, irgendwie, es hat in der Regel nicht den gleichen Wert wie der Diamant, der da reinkommt. Ja, jetzt, okay. So, diese Welt hat nicht den gleichen Wert wie der Mensch, der sie liebt, der den Herr im Herzen hat. Denn der Herr hat einen höheren Wert als die Werke seiner Hände. Schwere Kost heute Morgen, ne? Tut mir leid. So, ja. Also die Menschen sind das, was Gott wertvoll findet. Und sie sind dann wertvoll, wenn sie das lieben, was der Herr getan hat, was er gemacht hat. Wir sehen im Geist noch nicht alles, was in der himmlischen Welt ist. Das werden wir lieben wie sonst was. Aber Gott sagt nur, ja, ihr sollt nur einfach meine Werke lieben. Das reicht mir schon. Und wenn ihr das tut, ja, dann seid ihr für mich Schmuck und Schätze in dieser Welt. Das heißt, diese Welt hat nicht den gleichen Wert wie ein Mensch. Die ganze Welt in Summe hat nicht den gleichen Wert vor Gott wie ein Mensch, der liebt. Das ist, was diese Bibelstelle hier aussagt. Diese Welt, die von Gott als Schmuckkästchen bezeichnet würde, ist nicht wert jeden einen einzelnen Menschen, der darin lebt und liebt. Das ist, was Hebräer hier aussagt. Und dann gucke ich noch, genau, und dann, und deswegen hatte ich es ja wage zu lieben genannt, wage das doch auch auszudrücken bei Menschen. Ich bin da gerade dabei an der Arbeit, bin ich noch nicht ganz so gut, aber ich trainiere. Ja, wirklich Leuten auch zu zeigen, doch, ich liebe das und ich möchte, dass du auch noch anders lebst. Ich möchte in der Stadt rumlaufen, da bin ich noch nicht, aber und wirklich mit Leuten reden, sodass sie merken, dieser Mensch, der liebt mich einfach. Das ist so krass, was ich hier spüre, der muss gar nicht zu mir reden. So, da will ich wirklich hinkommen, auf dem Weg bin ich, weil wir sehen in Lukas 19, und da bin ich durch, dass Jesus total mutig war, Dinge auch auszudrücken, die er empfunden hat. Etliche der Pharisäer unter den Volksmengen sprachen zu ihm, also Jesus geht mit Volksmengen jetzt nach Jerusalem. Und da sind Pharisäer und Schriftgelehrte dabei, harte Jungs, schroffe Heinis. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Also die gehen ihn an, die sind hart mit ihm. Und er antwortete und sprach zu ihm, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Und der nächste Satz, und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie. Das muss ich dir vorstellen, er ist unterwegs in einem Pulk mit Leuten, die ihn anmachen, unter anderem Pharisäer, die sagen, jetzt lass deine Jünger mal wieder an die Leine irgendwie. Und er ist total in der Lage, mit den Jungs Gemeinschaft zu haben, einfach weiterzugehen. Und er muss sich nicht schützen und dann sieht er Jerusalem und fängt an zu weinen. Und er hat sich überhaupt nicht geschämt. Er hat das ausgedrückt, er wusste, jetzt lachen sie noch mehr. Jetzt sagen sie, guck mal, jetzt heult er auch noch, alte Heulsuse. Irgendwie, was Menschen halt so sagen. Aber es war ihm egal. Warum war es ihm egal? Weil er sich entschieden hat? Nee, hat er nicht. Sondern er hat es empfunden, er hat das gesehen und in dem Augenblick, wo er es gesehen hat, hat das in ihm was ausgelöst. Das hat er ausgedrückt, hier waren es Tränen. Und Menschen haben das gesehen, sodass sie es in die Bibel draufgeschrieben haben. Also wir müssen echt ein Volk werden. Wir dürfen und wir können, weil ich glaube, da liegt unsere Schönheit. Dass wir wirklich Menschen werden, die das auch dem Gegenüber ausdrücken, was wir über sie empfinden. Und wenn wir da nichts empfinden, dann müssen wir das Licht Gottes in unser Herz reinlassen. Das ist die Botschaft. Und jetzt lese ich noch mal ganz kurz. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt beurteile, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Preist den Herrn. Und Vater, wir danken dir, dass du diese Qualität in deinem Herzen hast, Herr. Du bist Liebe. Du hast dich nie entschieden, Liebe zu sein. Du bist es von Natur her. Und wir sind deine Kinder, deine Söhne sind wir sogar. Und wir beten, dass du unser Herz wirklich ins Licht stellst, Herr, wo wir Menschen beurteilen, wo wir Menschen kritisieren, wo wir auch Menschen einfach nicht lieben, weil nicht nur, weil wir gegen sie ausschlagen, sondern weil einfach dieses Sammeln nicht in unserem Herzen ist, Herr. Und wir wollen wirklich ein Volk sein, was in Europa der Menschheit zeigt, der Gesellschaft zeigt, wie Liebe ist. Und dass Liebe etwas ist, was tief in uns Gefühle auch auslöst und Zuneigung. Herr, wir brauchen das, dass Menschen diese Zuneigung, diese Liebe erkennen, Herr, die wir untereinander haben, aber die wir auch zu dieser Welt haben. Und wir beten, dass du uns hilfst auf dieser Reise, Herr, und dass du alles, was in uns taub und hart und kritisch geworden ist, Herr, was wie ein Skorpion ausschlägt, Herr, dass du das aus unseren Herzen entfernst, Herr, und dass du uns ein wirklich weiches Herz gibst, Herr, wo wir Menschen wirklich lieben, wo wir durch die Stadt gehen und diese Menschen einfach annehmen und uns wünschen, dass sie in deiner Fülle leben würden, Herr. Herr, wir wollen deinen Blick haben, aber nicht, weil wir dann deine Brille aufsetzen, sondern weil unser Blick verändert ist und wir mit unserem Blick diese Empfindungen dann haben, Herr. Danke, Herr, du bist nicht gefühlsduselig, aber mit dieser Liebe bringst du Erlösung und Rettung in diese Welt, Herr. Das ist, was dein Wort sagt, und wir lieben dich dafür und wir wollen verwandelt werden in dein Ebenbild. Amen. Amen.